Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Verbindung schaffen heute mit der 45. Folge. Und die 45. Folge, da bin ich mal wieder nicht alleine hier, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, eine Gästin. Katja Koller ist nämlich hier bei mir. Also ihr wisst, die ist auch nicht hier bei mir. Die ist auch wieder südlich von mir, sehr südlich. In Österreich ist die. Und Katja wurde mir auf LinkedIn in den Feed gespült. Und vielleicht weißt du das ja, dass ich, seit ich diesen Podcast mache, total auf Verbindung ausgerichtet bin. Und Katja hatte in ihrem Profilslogan bis vor ein paar Tagen, ich schwöre das, hatte das Wort Verbindung drin. Verbinde dich mit deiner Sexualität. So in etwa, ich würde es jetzt nicht beschwören, aber sie hatte Verbindung in ihrem Profilslogan und ich habe gedacht, krass, dann müssen wir sprechen. Verbinde dich mit deiner Sexualität. Mittlerweile steht da Sexualität, die sich endlich richtig gut anfühlt. Und das finde ich jetzt persönlich schade, dass die Verbindung da weggefallen ist. Aber um gute Gefühle geht es hier ja auch immer noch. Und deshalb möchte ich heute mit Katja sprechen über Körper, über Sexualität und eben auch über gute Gefühle, gehört irgendwie zusammen. Also schön, dass du heute hier bist. Hallo, liebe Katja.
Hallo, liebe Anna, und vielen Dank für die Einladung.
Super gern, super spannendes Thema. Ich bin selber vorher gar nicht drauf gekommen. Aber das ist so, wenn man sich so ein Thema packt und sagt, okay, das ist jetzt das Ding, dann kreist man so darum. Und dann ist auf einmal überall sind so Anknüpfungspunkte. Und ich denke mir, ja, das ist natürlich ein super wichtiges Thema für mich, für den Verbindungsschaffen-Podcast, für uns alle. Deswegen total gut, dass du Ja gesagt hast. Ja, du bist Sozialarbeiterin, du bist Sexualpädagogin, du bist Sexologin, Sexualberaterin, Therapeutin. Und du machst vor allem auch mit dem Verein PIA, mit diesem gemeinnützigen Verein, machst du Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt und Prävention natürlich. Also unfassbar viel. Und dann habe ich gedacht, wow, wie kriege ich jetzt einen guten Einstieg hin in dieses Thema? Und da habe ich gedacht, Moment, es ist eigentlich der, den ich immer nehme. Ich gehe ja hier in diesem Podcast immer auf die Suche nach der Verbindung auch in den Lebensgeschichten. Und ich möchte jetzt nichts über deinen Sex wissen, aber ich möchte gerne wissen, wie bist du denn gekommen jetzt von der Sozialarbeiterin zur Sexologin, also auf die Idee, Sexualberatung zu deinem Beruf tatsächlich zu machen, zu deiner Mission vielleicht sogar zu machen? Was ist da passiert?
Ja, also das ist so passiert, dass ich vor gut 20 Jahren in etwa bei so einem Schaufenster vorbeigelaufen bin und da war so ein Aushang, dass da ein Infoabend stattfindet zur Ausbildung zur diplomierten Scherzopraktikerin. Und ich war da irgendwie gerade auf der Suche, weil ich war so im Office tätig und irgendwie ziemlich gelangweilt und habe gemerkt, okay, also da muss irgendwie noch was anderes sein. Und ich fühlte mich von dem angesprochen und ging zu diesem Infoabend und habe gewusst, okay, also das dauert 3 Jahre, diese Ausbildung. Und ich habe gedacht, ja, das ist es. Ich probiere das jetzt aus und habe mit der Ausbildung begonnen. Und habe relativ schnell gemerkt, dass diese Körperarbeit so, also ich war total geflasht von dieser Art der Arbeit, mit dem Körper zu arbeiten, mit dem eigenen Körper vor allem zu arbeiten. Also das hat für mich sehr viel Heilung schon gebracht, dass ich das anwende und dann eben auch mit anderen Menschen. Und dann war so die Idee da, ich möchte das vertiefen irgendwie, ich möchte Physiotherapeutin werden.
Und kannst dann, du, warte einmal ganz ja? kurz, kannst du einmal für alle, die es nicht wissen, was ist denn Shiatsu? Also ich glaube, es gibt Leute, die keine Vorstellung davon haben.
Ja, also ich bin jetzt schon ein bisschen weiter entfernt von dem, was ich da Definitionen aufsage. Ich probiere es mal zu beschreiben. Also Shiatsu kommt aus Japan. Und das Spannende daran, also es ist nicht so eine klassische Massage, sondern die Behandlung findet am Boden auf einem Futon statt. Und man arbeitet am anderen Menschen, indem man seinen eigenen Körper und sein eigenes Körpergewicht einsetzt. Also man lehnt sich immer wieder so mit den Händen, mit den Ellbogen, mit den Knien an den anderen Menschen an. Und es ist kein Kraftakt wie jetzt bei einer Massage zum Beispiel, sondern es ist immer wieder dieses Anlehnen und dadurch entsteht eine sehr enge Verbindung. Also man ist sehr stark in einer Wahrnehmung, was der andere Mensch gerade braucht. Und da gibt es einfach ganz viele verschiedene Techniken. Man arbeitet immer im ganzen Körper, nicht nur in speziellen Bereichen wie der Rücken zum Beispiel. Und genau, ich habe diese Ausbildung fertig gemacht und habe dann auch einige Jahre in eigener Praxis damit gearbeitet. Genau, und ich wollte dann mit diesem Thema Körper weiterarbeiten und wollte dann Physiotherapeutin werden, habe die Matura- oder Berufsreifeprüfung dann eben nachgemacht und habe mich beworben. Und ich war damals ja schon ein bisschen älter und das wurde abgelehnt im ersten Bewerbungsverfahren. Und dann dachte ich mir, okay, gut, also ich muss das jetzt überbrücken bis zum nächsten Jahr und bin dann ein halbes Jahr nach Thailand gegangen und habe dort einfach mich nochmal intensiv dieses halbe Jahr mit Körperarbeit dort beschäftigt, habe dort viele Ausbildungen noch gemacht und bin dann zurückgekommen und habe mich, ich weiß nicht mehr warum, für die Physiotherapie beworben nochmal und für soziale Arbeit. Und ich hatte, glaube ich, keinen Plan, was soziale Arbeit bedeutet. Und ich wurde dann in beiden Fachhochschulen, hatte ich eine Zusage und ich habe mich dann für die soziale Arbeit entschieden. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich sehr ein freiheitsliebender Mensch bin und dass starre Hierarchien für mich irgendwie nicht funktionieren. Und ich habe dann gemerkt, so in diesem Aufnahmeverfahren, in diesem Krankenhaus-Setting, dass da doch diese Hierarchien noch sehr, sehr starr und eng waren. Und ich habe mich irgendwo so in diesem Sozialbereich wohler gefühlt und habe mich dann dafür das Studium entschieden. Habe dann auch also Bachelor und Master gemacht und habe da während der Zeit auch meine Kinder bekommen. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, hat eine ehemalige Professorin ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich für den Verein PIR eben diese Bereichsleitung für die sexuelle Bildung und Prävention gegen sexuelle Gewalt übernehmen möchte. Und ich habe mir gedacht, nee, also das kann ich nicht. Also ich habe mich bisher kaum mit diesem Thema beschäftigt. Ah. Wie soll ich das machen? Also das ist ja, sind ja keine Themen, die du irgendwo in irgendeiner Fortbildung oder Ausbildung so präsentiert bekommst. Also auch für mich als Absolventin des Studiums, es gab keinen Moment, wo ich mit diesem Thema in Kontakt war. Also das ist irgendwie auch schräg, so im Nachhinein das zu...
Dass es so ist, ne? Dass es fehlt.
Ja, es fehlt komplett. Mhm. In allen Berufen, wo man mit Menschen arbeitet, weil das Thema Sexualität einfach immer da ist. Und ja, ich habe dann sehr mit mir herumgetan, soll ich nicht irgendwie, mir fehlt die Expertise. Aber ich habe dann zugesagt und habe mir dann einfach diese Expertise angeeignet. Das war alles sehr intensiv, weil dieses Thema sexuelle Gewalt einfach auch sehr viel mit einem macht. Und immer wieder diese ganzen Bücher zu lesen, Filme zu schauen, Fortbildungen zu machen, also das war schon sehr eine intensive Zeit. Und ja, und in dieser Auseinandersetzung mit dieser Präventionsarbeit sind wir dann gemeinsam in diesem Team immer mehr auf diese sexuelle Bildung gekommen, dass die einfach so ein wichtiger Baustein in der Prävention ist, weil einfach Sexualität sehr tabuisiert ist. Also wie du auch gesagt hast, man spricht über Verbindung und viele andere Lebensthemen und das wird immer so ein bisschen ausgeblendet. Und genau, und so hat sich einfach auch diese Arbeit sehr verändert in den letzten 8 Jahren, seit ich das mache. Und ich bin jetzt schon noch in Workshops mit Kindern und Jugendlichen auch aktiv, aber ich habe mich sehr spezialisiert in dieser Präventionsarbeit auf Schutzkonzepte und Schutzprozesse in Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und biete da einfach verschiedene Fortbildungen, Vorträge und so weiter an und begleite eben auch Organisationen dabei. Genau, das ist so das eine. Und ich habe aber dann gemerkt im Laufe der Zeit, das Auseinandersetzen mit der Sexualität, das war einfach immer spannender in dieser Arbeit und ich habe dann eben die Ausbildung gemacht zum Sexokorporell und da schließe ich jetzt der Kreis mit Scherzo, weil ich einfach diese Körperarbeit hat mich nie losgelassen und ich war sofort fasziniert davon, dass da eine Therapieform ist, die den Körper mit dazu nimmt. Also wir haben ja so viele Therapieformen und viel findet eben auf der kognitiven Ebene statt. Und ich denke mir, gerade wenn es um Sexualität geht, ist es ja irgendwie total weird, wenn wir den Körper nicht mit dazu nehmen. Und das ist eben beim Sexokorporell ein großer Schwerpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Und so war das klar, dass ich da diese Form der Therapie lernen möchte. Und so bin ich zum Sexokorporell gekommen, genau.
Dieser Begriff Sexologin, ne? Ich habe den zum ersten Mal gehört Ende 2013 oder sowas rum. weil nämlich, und ich hoffe, du kannst da jetzt anknüpfen, damals gab es diese Serie, diese Dokumentationsserie Make Love mit der Sexologin Ann-Marlene Henning. So. Und das habe ich gesehen, ich glaube, auf MDR oder was, es lief nachts natürlich, ne? Also dabei war es ja wirklich einfach nur eine Dokumentation darüber, wie wollen wir eigentlich mit unserer Sexualität umgehen. Aber da habe ich gelernt, was macht eigentlich eine Sexologin? Und es gab, glaube ich, eine Handvoll Folgen und es ging eben darum, was ist das eigentlich, ne? Guter Sex oder ne, wie spreche ich auch mit meinem Kind darüber? Also alles, womit du dich eben auch so beschäftigst. Und dann natürlich auch Funktionsstörungen, glaube ich, waren auch mal Thema und solche Sachen. Und ich habe gedacht, ja, das ist doch ein super gutes Konzept, aber auch das wird eben verbannt, 22, 23 Uhr, damit das bloß keiner sehen kann. Und tatsächlich auch in den Mediatheken war es dann nur zu einer gewissen Uhrzeit verfügbar. Also total spannend, dass das Thema ja eigentlich alle Lebensbereiche betrifft und doch so weggeschoben wird. Würdest du sagen, das ist tatsächlich immer noch ein Tabuthema? Sex oder Sexualität? Mit Hinblick auf, ja. Es ist ja überall.
Ich würde das tatsächlich so sagen. Es ist nach wie vor ein Tabuthema. Und zwar, es wird immer wieder diskutiert so, naja, also ist ja eh überall zu sehen und zu hören und zu lesen. Ne? Werbespots. Jetzt gibt es wieder bei uns in Österreich einen Werbespot für Tabletten gegen Erektionsstörungen. Das läuft so während des Tages, ne? Also das wird nicht verbannt. Oder Plakate, auch sexistische Plakate mit sehr spärlich begleiteten Frauen zum Beispiel. Das alles ist okay. Aber so dieses wirklich tiefgehende, ehrliche Sprechen über Sexualität und auch, dass entsprechendes Wissen vermittelt wird, das einfach nicht nur Kindern und Jugendlichen fehlt, sondern auch vielen Erwachsenen, das findet tatsächlich sehr, sehr wenig statt. Also das würde ich schon so beobachten. Und ich beobachte auch, dass bei vielen Erwachsenen mit Kindern diese Angst ganz groß ist, über Sexualität zu sprechen. Nicht bei allen, aber doch immer wieder, was ich sehr schade finde, weil wir sprechen, wenn wir über Sexualität sprechen, über kein schlimmes Thema. Also ich merke dann immer wieder, das ist so, es ist wirklich, es wird zu so einem Sonderthema gemacht. Und wenn was so einen Sonderstatus hat, dann lässt das einfach auch ganz viel Raum für extreme Darstellungen, für ganz viele Mythen und Geschichten und bietet aber wenig Möglichkeit für eine wirkliche, ehrliche Auseinandersetzung damit. Und Sexualität an sich ist ja was sehr Schönes, sehr Bereicherndes, sehr Kraftspendendes, Energiegebendes. Und wenn wir den Blick darauf richten würden, dann wäre auch vielleicht die Bereitschaft größer, auch schon mit Kindern, mit Jugendlichen anders über dieses Thema zu sprechen, nämlich nicht im Sinne der Verhinderungspädagogik, ja, dass du ja nicht dich irgendwo ansteckst mit Geschlechtskrankheiten oder dass du nicht zu früh schwanger wirst, sondern im Sinne einer sehr förderlichen, stärkenden Pädagogik.
Mhm. Also der Untertitel von dieser Serie Make Love war Liebe machen kann man lernen. So. Und das ist ja auch eigentlich der Zugang, der für mich völlig logisch ist, ne, drüber reden, drüber aufklären. Also wir müssen ja gar nicht so viel zeigen tatsächlich davon, ein bisschen was vielleicht. Aber es ist ja schon spannend, wo das dann eben ausgestrahlt wird oder eben nicht ausgestrahlt wird, wo es thematisiert wird, wo es nicht thematisiert wird. Also es ist überall und wir können es überall finden, aber wir sollen es nicht finden. Also so gefühlt ist mein Gefühl dazu. Was ich total spannend fand, ich habe ja einen Sohn, und der hat natürlich auch gefragt. Und bei uns ist es so, weil wir immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren und weil wir diesen Weg zur Kita oder zur Schule immer gemeinsam gestaltet haben, kamen da häufig die wichtigen Fragen auf. So. Und ich habe dann mit ihm im Bus sehr philosophische und sehr aufklärerische Gespräche geführt, auch solche Gespräche. Und das war Wahnsinn, wie still der Bus wurde, um uns zuzuhören, wie wir uns gerade unterhalten darüber. Also ich sehe so zwei Pole quasi, ne? Es ist schon spannend, aber irgendwo ist es doch immer verbannt. Und vielleicht ist das natürlich auch ein gesellschaftliches Ding und ne, unsere Geschichte und die Kirchen und die Religionen und so weiter, da hängt ja eine ganze Menge mit dran. Würdest du sagen, dieses große Thema Sex und Liebe, das, was wir ja so gerne koppeln wollen, ne? Sex und Liebe, die gehören zusammen, wir verlieben uns und dann machen wir das und das bringt uns noch näher zusammen und dann entsteht Familie, dann entsteht ein neues Gebilde. Würdest du sagen, dass das immer noch was ist, was wir unseren Kindern so beibringen sollten, können, müssten?
Tatsächlich wird das immer wieder verknüpft. Also wenn ich jetzt als Sexualpädagogin arbeite, dann versuche ich möglichst wertfrei zu arbeiten und diese Dinge zu trennen. Denn es gibt viele Menschen, die Sex haben ohne Liebe. Ich finde, das ist so eine persönliche Entscheidungssache. Also da geht es wieder sehr stark um Verbindung zu mir selbst. Was ist das, was mir wichtig ist? Und es gibt Menschen, die würden das verbinden und sagen, Sex und Liebe gehört zusammen. Und das ist absolut in Ordnung und hat seine Berechtigung. Genau. Es gibt Menschen, die sagen, ich werde zuerst heiraten, bevor ich das erste Mal Sex habe. Auch das ist für mich absolut in Ordnung. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche keine Liebe für Sex. Ich kann jemanden am Abend kennenlernen und mit dem nach Hause gehen und fertig ist und dann ziehe ich mich an und bin wieder weg. Ja. Auch das ist für mich in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung, wenn Menschen entscheiden, Polyamor oder offene Beziehungen zu führen. Ich finde, das sollen die Menschen entscheiden, die das so leben. Und mit den Menschen, mit denen sie das leben, sollen sie das besprechen. Aber ich würde mich darüber freuen, wenn wir aufhören würden, das zu bewerten, dass diese Vater-Mutter-Kind-Geschichte so dieses Non-Plus-Ultra ist. Denn es ist für viele eben nicht so. Oder die Lebenswelt von vielen Menschen sieht einfach anders aus. Und ich kenne, also diese Umschreibungen, die passieren tatsächlich oft bei Kindern. So Sex ist gleich Liebe. Und ich kann mich an einen Jungen erinnern, der war so eben Vater, Mutter und der hatte, glaube ich, 5 oder 6 Geschwister. Und die Eltern haben ihm erklärt, also immer wenn Mama und Papa sich lieb haben, dann kriegen sie ein Kind. So, das war die Beschreibung von ihrer Sexualität. Und dann war irgendwie länger Pause. Also das so wirklich so in regelmäßigen Abständen ist ein neues Baby gekommen. Und dann war länger eine Pause. Und der hat in einem Workshop gefragt, ob das jetzt so ist, dass sich seine Eltern nicht mehr lieb haben, weil schon seit 2 Jahren kein Baby mehr kommt. Und sie irgendwie drüber gesprochen haben, dass dann auch jetzt genug ist. So. Und den hat es irrsinnig beschäftigt. Und auch viele andere Umschreibungen, die wir verwenden, um das Wort Sex nicht zu benutzen oder zu beschreiben, was das ist, führen bei vielen Kindern zu Verwirrung, weil die einfach einen anderen Blick auf die Dinge haben. Also ein anderes Beispiel war, in einem Biologiebuch stand, wenn die Eltern sich lieb haben, dann kuscheln sie ganz fest und dann verschmelzen die Geschlechtsteile. Und ich hatte echt zu tun, zu erklären, dass die Geschlechtsteile dann nicht kaputt sind oder wegschmelzen wie eine Kerze oder so, ja.
Ja, oder also noch krasser, dass man auch sich lieb haben kann, ohne zu kuscheln. Also.
Ja, genau. Oder dann auch diese Frage, habe ich dann Sex mit meinen Eltern, wenn ich mit ihnen kuschle? Also da finden so viele Umschreibungen statt und Worte und Bilder, und um das ja nicht ansprechen zu müssen. Also da ist die Angst so groß, dass man irgendwie ja was Falsches sagen könnte. Und ich glaube, das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass wir das Sprechen über Sexualität einfach, dass das viele nicht gelernt haben. Also ich habe das nicht gelernt als Kind. Ich wurde auch nicht aufgeklärt. Ich ging in so eine Klosterschule tatsächlich. Und ich hatte auch die ersten Vorstellungen von Sex, weil man hört das dann irgendwann, wenn man in die Pubertät kommt und neugierig wird von den älteren Schülern und Schülerinnen. Und also ich hatte da auch die schrägsten Ideen. Wir waren eine reine Mädchenschule und ein paar Straßen weiter war eine gemischte Schule. Und da durften wir nicht vorbeigehen am Schulweg. Wir mussten das meiden. Und ich habe echt geglaubt, okay, wenn ich bei der Schule vorbeigehe und da stehen Jungs heraus, dann werde ich schwanger.
Natürlich.
Also Und also ich glaube, dass viele das Sprechen, dass sie erstens selbst nicht gut aufgeklärt wurden, dass das Sprechen über Sexualität sehr schwer fällt. Und ich kann mich so in meinem Ausbildungsweg daran erinnern, dass mir das auch sehr schwer gefallen ist. Also so das erste Mal vor einer Gruppe irgendwie Begriffe zu verwenden, ohne hochrot anzulaufen, irgendwie, das fiel auch mir sehr schwer. Und ich habe so gemerkt, okay, sprechen über Sex ist wie eine Fremdsprache zu lernen. Ich muss es üben. Und das können wir auch den Eltern hier mitgeben, die zuhören, dass nur weil ich das jetzt nicht kann, also ich kann das üben, ich kann Bücher drüber lesen, ich kann mir Kinderbücher anschauen und da für mich einfach so dieses richtige Wording finden, das zu mir passt, das mir gefällt, das mir leicht von den Lippen geht. Und da gibt's einfach mittlerweile schon super tolles Material, das man dafür verwenden kann.
Das mit den Begriffen und mit dem, wie beschreibe ich das überhaupt, das fängt ja bei den Körpern eigentlich schon an, ne? Dass wir komische Begriffe erfinden, um die Geschlechtsteile nicht benennen zu müssen. Also ein Penis wird auf einmal zu, ich weiß gar nicht, einem Pullermann, als hätte er nur diese Funktion. Also solche Sachen, da glaube ich, beginnt es eigentlich schon. Mhm. Und da habe ich mich übrigens bemüht, das anders zu machen, was dann aber auch zu kuriosen Situationen führt, weil Kinder dann ja auch woanders das Wording benutzen und dann, wie kommt er denn jetzt zu diesen Wörtern, schon oder was auch immer. Mhm. Deswegen, da habe ich mich immer gefragt, also für mich war der Zeitpunkt, wo ich mit ihm gesprochen habe, immer der, wo er gefragt hat. Gibt es so etwas wie eine Empfehlung? Wann geht das denn los, dass ich mit Kindern über Sexualität im weitesten Sinne, also Kinder haben ja auch schon Sexualität, sie ist nur anders, ne?
Im Grunde kann man sagen, das beginnt mit der Geburt. Also wenn ein Baby am Wickeltisch liegt und ich benenne irgendwie so die Ärmchen und die Beinchen und die Nasenspitze und das Öhrchen, dann kann ich eben auch, wenn ich die Windel weggebe, auch den Penis oder die Vulva benennen und die Hoden und die Popacken. Und ich kann dazu sagen, ich wische dir jetzt die Vulva ab oder ich wische dir den Anus ab. Also ich kann alle diese Begriffe, die ich für den restlichen Körper verwende, eben auch bei den Geschlechtsteilen benennen. Und das ist schon, also gerade in der Präventionsarbeit, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kenne das auch, dass so in Kitas, wo man sagt zu den Pädagogen und Pädagoginnen, verwendet bitte die korrekten Begriffe, ihr seid eine fachliche Einrichtung, ihr solltet eigentlich die fachlich richtigen Begriffe verwenden. Und dann sind die Eltern empört drüber, ne, dass Kinder sowas wie Penis sagen. Aber das heißt so, und ich sage auch zum Arm. Also warum
genau,
soll ich,
es ist ja eigentlich ein biologischer Begriff und das bringt ja den Kindern bei, sie können das auch benennen und darüber reden. Ne? Also sie haben dann Wörter dafür.
Mhm. Und Sprache ist ja sowas Wesentliches. Also man weiß ja heute, dass Sprache schafft Wirklichkeit, es macht was mit unserer Wahrnehmung. Und wenn wir keine Sprache für diese Körperteile haben und vielleicht noch sagen, da unten, ja, was ist da unten? Also da ist vielleicht nichts. Wenn ich als Mädchen runterschaue, dann sehe ich mein Geschlechtsteil nicht. Ja, dann sehe ich meine Füße oder den Boden, aber ich sehe eben nicht die Vulva und ich habe keinen Bezug zu meiner Vagina. Und von dem her ist das also wirklich ab der Geburt möglich, das gut zu benennen, zu begleiten. Und findet eigentlich laufend statt, so wie du gesagt hast, wenn Kinder nachfragen. Und in Wahrheit ist es so, man kann nicht aufklären. Also auch wenn ich zu meinem Kind sage, darüber sprechen wir nicht, du bist zu klein dafür, dann kläre ich damit auf zu sagen, über das Thema wird nicht gesprochen. Ich bin für dich, für dieses Thema keine Ansprechperson. Und das hat natürlich auch, kann entsprechende Folgen haben. Also ich kenne viele Eltern, die sagen, meine Kinder fragen mich nie etwas. Okay, ja, also warum möglicherweise? Ja, was für Signale wurden da bisher gesendet, dass darüber nicht gesprochen wird? Oder ein Beispiel aus der Volksschule von meinem Sohn, wo einfach ein Übungsblatt gemacht wurde zum Körper, so ein Umriss von einem Kind und das Kind war nackt, aber es hatte eine Unterhose an. Mhm. Und es wurden die Körperteile benannt, aber die Geschlechtsteile wurden nicht benannt. Da war diese Unterhose drüber. Ne? Das ist auch sicher nicht böse gemeint von der Pädagogin, weil man muss ja in der ersten Klasse Volksschule quasi nicht darüber reden, aber es sendet ein Signal. Wir besprechen den Körper, aber darüber sprechen wir nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, was ich so ein bisschen, also wo ich mir wünschen würde, dass sich das verändert, weil es einfach, ich merke dann, wie schwer es vielen Kindern dann auch fällt, später darüber zu reden und immer wieder auch sowas mit Ekel verbunden wird. Mhm. Also so
das Unreine.
Es ist unrein, man darf da nicht hinfassen. Darüber zu sprechen ist peinlich, das tut man nicht.
Und dann merkt man wird blind davon, ne?
Ja, genau. Mhm.
Ja, dieses ganze Thema Körper ist ja quasi die Basis. Also wenn du dich mit deinem eigenen Körper eben nicht wohlfühlst oder den als etwas ansiehst, was vielleicht irgendwie nicht stimmig ist oder was irgendwie komisch ist oder was ich nicht anfassen darf oder. Also das sind ja wirklich Sachen, die früher den Kindern gesagt wurden, du darfst dich nicht da anfassen, da unten, wie auch immer. Dann passiert irgendwie was ganz Schlimmes oder wie auch immer. Dann später mit der Periode auch, ne? Ah, das verstecken wir, oh, ich muss Tampons kaufen, wie schrecklich. Also dass da so viel versteckt wird und dann eben der Körper oder wir sehen sie selber, die Körper als etwas, ja, das vielleicht nicht stimmig ist an. Und dann habe ich gedacht, der Körper, der sich ja auch verändert im Laufe der Zeit, der das, wenn das halt eben überhaupt nicht begleitet wird, was da passiert, dann habe ich ja selber gar keinen Bezug zu mir. Machst du da auch was in der Präventionsarbeit, dass Kinder oder Heranwachsende sich mit ihren Körpern gut fühlen? Es gibt ja auch wirklich so viele verschiedene Körper, nicht nur die in den Werbebroschüren sind, ne?
Also ich finde diesen Zugang zum Körper, dass wir den mehr in den Fokus rücken, also den positiven Zugang, fände ich ganz, ganz wichtig. Wir machen das, naja, indirekt. Wir haben ja nicht so viel Zeit grundsätzlich in den Klassen, zum Beispiel in den Schulen. Ich mache das eher jetzt außerhalb, also in meiner Praxis, so auch mit Frauen. In diesem Sinne habe ich auch vor und habe ich auch schon gemacht, so mit Workshops, dass man so einen guten Zugang zu sich, zu seiner Weiblichkeit, zu seinem Körper findet. Ich fände es ganz wichtig, wir machen so versteckte Körperübungen immer mal wieder, auch in Klassen so Wahrnehmungsübungen. Aber das ist ja was, also das steckt da schon drin, üben. Also das braucht auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ne? Und die können wir einfach nicht bieten, weil wir einfach nur zu einem Zeitpunkt in einer Schule oder in einer Klasse sind. Aber auch mal sozusagen, wo spürst du denn das gerade, dass du aufgeregt bist oder dass dich da ekelt oder so? Ja, also das sind ja schon so Kleinigkeiten oft, oder welche Art der Berührung fühlt sich besser an? Oder wir machen immer so Bewegungs- und Spür- und Gefühletische, ja, wo sich die Kinder auch beschäftigen können, wo Fragen da sind, die sie sich selbst stellen können, wo verschiedene Wahrnehmungstools einfach da sind, um auszuprobieren, was sich gut anfühlt. Aber ich würde mir das mehr wünschen im Bildungsalltag einfach, dass das mehr Platz hat. Ne? Auch dieses Sitzen ist ja auch überhaupt nicht kindartgerecht, ja, also auch da mehr Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Diese sexuelle Entwicklung, wie du schon gesagt hast, die beginnt ja eben bei der Geburt und gerade in den ersten 10 Lebensjahren findet da ganz viel statt und viele denken sich jetzt, was, oh Gott, Sexualität in den ersten 10 Lebensjahren, aber vieles, was damit gemeint ist, hat mit Wahrnehmung und Körperwahrnehmung zu tun und das ist so wesentlich, denn wenn wir gut in unserer Wahrnehmung verankert sind, dann brauchen wir weniger diese ganzen Konstruktionen von außen, wie du vorher gesagt hast, auch diese Bilder, die von außen auf uns einwirken. Das hat natürlich gerade auf die jungen Menschen heute enormen Einfluss, aber auch auf uns Erwachsene. Wir sehen Bilder, die wirken extrem stark. Und auch wenn wir wissen, dass die vielleicht bearbeitet sind, dann macht das was. Ne? Und je stärker ich aber in meiner Wahrnehmung bin, und auch in dieser Identität der eigenen Wahrnehmung, desto weniger kann mich das von außen irgendwie auch beeinflussen oder desto weniger bin ich davon abhängig, mir darüber irgendwie auch Bestätigung oder Anerkennung zu holen.
Ja, und auch mit so einer gewissen Neugier da dran zu gehen, das ist so meine Idee dazu. Also ich habe dann immer gedacht, naja, also das macht halt gute Gefühle, ne? Also den Körper zu spüren, sich selber anzufassen, macht auch einfach mal gute Gefühle. Und das aber den Kindern abzuerkennen oder zu sagen, du darfst das nicht machen, ist völlig verkehrt. Also da können sie ja nur einen gehemmten Zugang zu sich selber bekommen. Also zu sagen, ja, das fühlt sich gut an, zu Hause kannst du es machen, in der Öffentlichkeit vielleicht besser nicht. Und also ich glaube, das lässt sich ja super in den Alltag integrieren und gleichzeitig aber sagen, das ist was Schönes, wo du auch probieren kannst und schauen kannst, was dir gefällt oder was du magst oder was du eben, was du noch entdecken kannst an dir selber. Dieses Thema Körperbilder oder Vorstellungen von Schönheit, kennst du den Film Embrace? Du bist schön?
Ja.
Also ist jetzt ein Riesensprung, weil da geht's ja eigentlich um die Veränderung durch Schwangerschaft und ne, was der Körper dann so durchmacht oder was Menschen erwarten, wenn Frauen ein Kind bekommen haben. Das ist nur für euch jetzt da draußen. Das ist so eine Art Dokumentation eigentlich. Und es geht um die Fotografin Taryn Brumfitt, die unzufrieden ist mit sich und dann so ein richtiges Extremprogramm fährt und Bodybuilding macht, um irgendwie wieder in ihre Form zu kommen. Und am Ende stellt sie aber fest, dass es darum vielleicht gar nicht geht. Was ich aber so krass finde an diesem Film ist, wie er ja auch begleitet wird, dass viele Frauen interviewt werden, ne? Was hältst du von deinem Körper? Und sie sagen dann, der ist ekelhaft oder widerlich, ich kann mich gar nicht nackt sehen oder solche Dinge. Also da denke ich mir immer, oh je, das ist doch eigentlich was, wo wir noch ansetzen müssten, ganz früh, damit wir uns vor diesen Vorstellungen, vor diesen behindernden Bildern noch mehr schützen können, damit wir nicht in diese Extreme abrutschen. Würdest du sagen, das ist auch Präventionsarbeit? Also ja, ich weiß, es ist nicht viel Zeit da, aber wenn es wäre?
Also ja, unbedingt. Ich denke nur gerade nach noch. Also ich bin fast noch bei dieser Stelle, dass ich mich daran erinnert habe, dass da wirklich, ich glaube, 90% aller jungen Frauen und Frauen sagen, ihr Körper ist eben ekelhaft und abstoßend.
Disgusting.
Und
das ist völlig irre. Ja.
Ja. Und ja, ich frage mich, also das wäre ja jetzt eine eigene Sendung, darüber
ja, natürlich,
nachzudenken, ne, wo das herkommt. Also ich würde schon sagen, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper wäre sehr wünschenswert, wenn wir das mehr verankern würden. Ich überlege gerade so in unserer Präventionsarbeit, wo das möglich ist, und teilweise kommt das Thema, aber speziell eher mit Jugendlichen mehr dann, dass das Aussehen verstärkt in den Fokus rückt. Und dann besprechen wir das schon, aber ich glaube, dass Dinge oder gewisses Lernen eben Wiederholung braucht. Und da wäre es eben ganz wichtig, wenn das im Erziehungsalltag einfach Platz findet, dass Kinder immer wieder hören. Ich habe bei meinen Kindern immer wieder gesagt, du bist so schön.
Ja.
Also von klein auf, oder du fühlst dich so gut an. Und boah, deine Haare sind so toll. Also ich habe das immer wieder, also obwohl ich zwei Jungen habe, ich habe das immer wieder und ich mache das immer noch. Ich schaue sie an und sage, boah, du bist so schön, ja, und du fühlst dich gut an. Also ich glaube, dass wenn wir das verstärken würden und wenn Kinder das so spüren, dass das so ist, dass da Menschen sind, die sie so sehen, dass das schon einen entsprechenden Einfluss hätte. Aber ich merke auch oft, dass kleine Kinder schon sagen, ich bin zu dick. Und ich sollte mehr Sport betreiben und ich muss gerade irgendwie abnehmen und so. Und dass das schon auch so, ich merke, dass das schon gegenseitig so in der Schule auch stattfindet, aber irgendwo muss das so herkommen. Und ich glaube, dass dieser Einfluss schon immer früher stattfindet, dass wir da auch als Eltern sehr gefragt sind, wie wir unsere Kinder da so bestärken können, dass das ein Stück weit von ihnen abprallt.
Mhm. Also dass sie dann gut verbunden sind mit sich, mit sich selbst.
Ja, genau.
Super spannend. Ein Aufruf auch an alle Medienmachenden, ne? Mehr Kinderbücher mit diversen Körpern auch.
Genau.
Also einfach das zu zeigen und auch das zu besprechen. Also Busfahren ist super. Fahrt mit euren Kindern Bus und Bahn. Da ist das Leben und da sind all diese unterschiedlichen Menschen, wo wir drüber reden können. Und all diese unterschiedlichen Körper, also ja.
Genau, ich sage immer, geht mal ins Freibad und oder ins Hallenbad und schaut euch dort die Menschen an und dann schaut mal, wie viele sehen denn so aus wie in diesen Bildern, die ihr so bewundert, ja. Das ist ein Bruchteil, ne? Also die Körper sind einfach unterschiedlich, sehen anders aus und ja, das sollte auf jeden Fall mehr Platz bekommen, diese Bestärkung.
Was würdest du sagen, oder vielleicht ist es nicht so einfach runterzubrechen, aber vielleicht schaffst du es. Was würdest du sagen, was braucht es, um gut mit der eigenen Sexualität verbunden zu sein?
Also, wow. Ich glaube, es braucht als ersten Schritt tatsächlich diese Verbindung zu sich selbst, als Ausgangsbasis. Also viele sind ja immer bei dieser Frage auch im Außen. Wie bin ich ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin, und um den anderen quasi die Wünsche zu erfüllen? Und ich glaube, der erste Schritt wäre eben der, wer bin ich eigentlich mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Grenzen? Und wenn man diese Fragen für sich beantworten kann, dann hat man schon viel geschafft. Also das ist wirklich so diese Ausgangsbasis, weil wenn man Menschen fragt, was muss für dich sein, damit der Sex nachher gut ist, damit du sagst, es war gut, was muss passiert sein, dann sind viele schon damit überfordert. Also so sich noch oft, du hast vorher angesprochen, ganz am Anfang, Sex ist erlernt. Und das stimmt tatsächlich. Sex ist erlernt und damit veränderbar. Das ist so eine ganz wichtige Botschaft. Aber wir haben auch gelernt über Medien, dass so Sex die natürlichste Sache der Welt ist. Und das passiert einfach. Und manchmal hat man so den Anschein, man ist dem ausgeliefert. Also so wie die Sexualität gerade ist, so ist sie eben. Und es gibt auch genug Paare, die dann irgendwie ihre Liebe anzweifeln, weil die Sexualität nicht klappt. Und dass überhaupt zwei Menschen zusammentreffen, wo das passt, das grenzt für mich immer an ein Wunder, weil diese sexuelle Entwicklung ja sowas Individuelles ist. Und aber wenn wir sehen in Hollywood-Filmen, da lernen sich zwei kennen, die sind verliebt und dann endlich die Nacht der Nächte und
mein Gott, ja, war das schön.
Ja, also man sieht nur ein Vorwerk nach dem anderen und denkt, ja genau, so muss es sein, wenn ich den richtigen Menschen treffe. Ja?
Dann funktioniert es alles sofort auch. Ja,
und vor allen Dingen, in diesen Filmen funktioniert das alles ohne Worte.
Ganz intuitiv, genau. Ja. Ja.
Die Menschen wissen absolut, wo jemand und wie jemand berührt werden möchte, und das passt alles. Und vielleicht haben wir auch, wenn uns das so passiert, den Eindruck, ah ja, das passt alles, aber das ist auch diese Anfangsverliebtheitsphase in diesem Rausch, da passt immer alles. Das dauert oft ein paar Mal, und manchmal kommt man dann wirklich erst ein bisschen später drauf, das sind jetzt doch Sachen in unserer Sexualität, die sich jetzt irgendwie doch nicht so gut anfühlen. Also es braucht wirklich, ich finde, diese Ausgangsphase ist wirklich das, was will ich? Und manchmal kommt was Neues dazu und manchmal verändert sich das auch, aber da zu bleiben, auch den eigenen Körper gut zu kennen, zu wissen, welche Art von Berührungen finde ich angenehm, mag ich das fester, mag ich das leichter, mag ich das schneller, langsamer, tiefer, was auch immer, das ist so für mich die absolute Ausgangsbasis. Und das ist auch oftmals wirklich das Thema in der Beratung, weil ich da anfangen muss und auch bei meinen eigenen Grenzen zu schauen, wo sind denn die? Ich muss nicht das volle Programm, das mir heute präsentiert wird, abliefern. Also ich kann auch eine Grenze ziehen, und ich glaube, das ist wirklich so wichtig, wenn es darum geht, was ist die Sexualität, die sich am Ende gut anfühlt. Und darüber dann, wenn ich in einer Paarsexualität bin, auch sprechen zu können, das mitzuteilen. Denn das kann der andere, also bei aller Intuition, wir wissen, man kann so viel vorspielen, man will die andere Person, das ist auch wieder so, man will die andere Person ja nicht verletzen. Ne? Also es gibt Paare, die haben seit 10 Jahren die gleiche Art, wie sie Sexualität ausleben. Und da ist vielleicht immer eine bestimmte Berührung, die man irgendwie nicht mag. Und man will es nicht sagen, weil man die andere Person damit ja verletzen könnte. Also auch je näher ich einer Person bin, umso schwieriger wird das auch, ich nenne es jetzt mal, Kritik zu äußern. Auch wenn das nicht so gemeint ist. Aber zu sagen, du, ich merke, wenn ich so berührt werde wie das gerade, dann setzt mich das unter Druck oder so. Oder dann kommen bei mir so Bilder auf, oder irgendwie triggert mich das. Ne? Aber da sind wir wieder am Anfang. Es braucht die Sprache dafür.
Genau, es braucht die Kommunikation und den Mut vielleicht auch, das auszusprechen. Jetzt ist das heute ja so, wenn ich so über Dating nachdenke, da passiert ja sehr viel schon vorab. Also viele Dinge werden schon besprochen, bevor man sich überhaupt trifft, oder werden beschrieben zumindest so. Also dass viele glauben, Sie müssten jetzt schon mal vorab festlegen, worauf stehst du denn? Passen wir da überhaupt zusammen, bevor man sich sieht oder dann auf die Idee kommt, das auch nur auszuprobieren, was man da alles schon beschrieben oder besprochen hat. Was ja auch interessant ist, denn das ist wie so ein Matching, also nur wenn das da passt und wenn wir auf der gleichen Welle surfen, dann kommen wir überhaupt auf die Idee, uns zu treffen. Als ob daran dann auch nichts mehr veränderbar wäre. Also das ist dieser spannende Prozess, wo du eben gesagt hast, das kann man doch lernen und besprechen und vielleicht entdecken oder neugierig sein. Hältst du das für einen Vorteil, dass wir da vorher im Grunde schon mal abklopfen? Oder glaubst du, wir nehmen uns was weg? Oder was meinst du, was könnte man an diesem Prozess vielleicht verbessern, um eine verbindende Sexualität zu haben? Vielleicht natürlich auch die Frage, mit welchen Zielen man auf Tinder ist, ne?
Ja, also ich glaube, das ist so eine Typsache irgendwie. Mhm. Ich glaube, da gibt es keine All-in-One and All-for-One-Lösung irgendwie.
Die gibt es ja selten. Also genau. Hätten wir meistens also, gerne, ne? Aber
genau. Und da gibt es ein Buch, das heißt Trennt euch von... Ich glaube, es mir fällt der Name gerade, das ist ein Trennungscoach.
Recherchieren wir nach.
Ja, und da war zum Beispiel schon, ich fand ihn sehr sympathisch und auch dieses Buch finde ich sehr auf den Punkt gebracht, warum Menschen zusammenbleiben, ja, nach vielen Jahren, obwohl es ihnen vielleicht nicht gut geht und was man beachten sollte bei den nächsten Beziehungen. Und ich habe das gelesen und der beschreibt ganz klar, dass schon je mehr man übereinstimmt in gewissen Lebensthemen, desto weniger Kompromisse muss man dann auch im Alltag eingehen. Und das heißt nicht, dass es so sein muss, aber tatsächlich ist es doch so, früher hieß es immer, Gegensätze ziehen sich an. Aber ich kenne das schon in Beziehungen, dass wenn das sehr weit auseinanderklafft, dann macht das irgendwie immer ein bisschen Sand im Getriebe, ne? So.
Mühevoll dann, oder?
Es ist mühevoll. Aha. Und es kann sein, dass es das wert ist, dass man diese Mühen auf sich nimmt, aber es könnte auch sein, dass ein anderer Mensch besser passen würde. Und damit meine ich jetzt nicht dieses durchswipen, nee, der passt nicht, ich nehme den nächsten, nee, da passt auch was nicht. Also es geht nicht darum, so diesen auf der Suche zu sein nach diesem perfekten Menschen, der mich dann nicht mehr triggert und ärgert und irgendwie so, sondern wo passen wir wirklich gut zusammen? Ne? Also jemand, der total anhänglich ist und sich 24/7 sehen möchte, passt vielleicht nicht zu jemandem, der sehr freiheitsliebend ist und auch so seine Zeit für sich verbringen möchte und vielleicht gar nicht mit jemandem anderen zusammenleben möchte. Und das sind schon so Dinge, die man vielleicht vorab gut klären könnte. Ne? Möchte ich wirklich eine feste, monogame Beziehung oder möchte ich eher was Lockeres? Also ich finde, das sind schon wichtige Themen. Ob man jetzt im Vorfeld die Sexualität abchecken muss.
Da gibt es Checklisten, kann ich dir sagen.
Ja.
Fragebögen.
Okay. Also ich kenne jetzt diese Tinder-Checklisten nicht. Ich finde es sehr schade. Man macht damit auch ein Stück weit eine Tür zu, auch offen gegenüber neuen Erfahrungen zu sein. Denn es könnte ja sein, dass ich, nee, ich weiß nicht, werden da Sexualpraktiken abgefragt? Oder
ja, wie? Unter anderem ja? Auch. Ja, ja, ja.
Okay,
und auch ja sein, dass Quantität ich, oder so. Also das wird alles schon vorher, damit man weiß, lohnt sich das.
Ja, aber es wird damit ja auch nicht abgefragt. Also ich kann jetzt sagen, ja, ich bin ein sehr lustvoller Mensch und ich möchte schon mehrmals die Woche Sex haben, aber ich habe auch Phasen, wo ich vielleicht gerade eben 2 Monate keinen Sex haben will, das ist da nicht mit drin. Ne?
Also das ist halt auch so ein bisschen wie, ne, was sind deine Hobbys, was ist dein Lieblingsessen, was ist alles diese irrelevanten Dinge, die eigentlich eben ja nicht die Verbindung ausmachen, sondern was alles so nett ist zu wissen. Aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes, um was da drunter liegt, um eine Werte, um eine Haltung, um vielleicht eine Richtung, die man einschlagen will oder so etwas. Was sind denn so typische Konflikte, wo Leute in deine Beratung kommen? Also du musst keine großen Geschichten erzählen, aber das würde mich schon mal interessieren. Wann ist der Druck so groß, dass ich sage, ich gehe damit jetzt in eine Beratung, weil ich möchte, dass da was passiert oder ich brauche Hilfe?
Also bei Paaren ist es oft dieses Thema Lustlosigkeit, das einfach im Laufe der Zeit irgendwann auftaucht. Wir haben ja vorher drüber gesprochen, so dieses erste Verliebtsein und da ist das überhaupt kein Thema. Und plötzlich so nach 1-2 Jahren merkt man dann vielleicht, dass sich da so ein bisschen Routine einschleicht. Aber auch wenn Veränderungen einfach stattfinden durch Erkrankungen zum Beispiel, dass Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie früher eben funktioniert haben, aber auch eben durch das Alter, dass sich Dinge da verändern. Auch so Wechseljahre bei Frauen zum Beispiel, dass dann plötzlich irgendwie Schmerzen auftauchen beim Sex und solche Dinge. Also einfach Veränderungen im Leben oder allgemein einfach Lustlosigkeit. Fetische können auch sehr einschränkend sein zum Beispiel. Also dass man merkt, man ist mit seinem sexuellen System, so nennen wir das im Sex korporell, sehr eingeschränkt. Ich habe nur eine sehr kleine Auswahl. Ja, das kann sein. Also Fetisch wäre so diese extremste Form, wo jeder jetzt irgendwie so eine Idee hat von irgendwie Lack und Leder oder so. Oder diese Kink. Kink ist auch gerade so total modern, ne? Durch 50 Shades of Grey, glaube ich, ist das so losgekommen. Wenn ich da sage, okay, also für mich passt das mal, wenn das vorkommt, dann ist das sehr weit. Aber also wenn alles andere auch noch passt, dann habe ich sehr eine weite Möglichkeit, meine Sexualität zu gestalten. Aber wenn ich nur auf einem Aspekt lande immer, ja, ich brauche rote Lackstiefel und das muss dieses spezielle Rot sein und der Stöckel, der Absatz, der muss genauso hoch sein, dann wird das sehr eng, ne? Oder auch wenn ich sage, meine Partnerin, mein Partner muss genauso aussehen, also der muss blonde Haare, lange Haare, schlank, Größe 36 oder 34, 1,74 Meter, ne? Und wenn ich davon gar nicht abweichen kann, dann ist das auch sehr eng, ne? Also was ist, wenn ich jetzt so eine Person auch kennenlerne, weil ich Tinder benutze und da das genau abchecken kann und es passt gut und ich bin mit der Person zusammen, aber dann verändert die sich. Was ist dann? Und wir verändern uns ja alle. Also wenn man länger zusammen ist, dann wird das irgendwann Thema sein, dass man sich verändert. Man nimmt zu, man nimmt ab, man wird schwanger, man kriegt ein Kind, man kommt in die Wechseljahre, was auch immer, ja? Also das ist einfach so. Und wenn ich dann sehr eng bin in dem, was ich brauche, um in eine sexuelle Erregung oder Lust zu kommen, dann bin ich einfach eingeschränkt. Also das sind schon oft so Themen, wie kann man das erweitern, dieses Feld, um mehr Möglichkeiten und mehr Gestaltungsspielräume einfach zu haben. Ja? Und das ist oft so, gerade im Paar-Kontext ein Thema. Und bei Einzelberatungen geht es schon sehr oft um Wissensvermittlung, wie der Körper eigentlich funktioniert. Mhm. Also gerade zum Beispiel Erektionsstörungen bei Männern ist schon so ein Thema, wo man immer wieder merkt, okay, da fehlt wirklich viel Wissen über die Funktion des eigenen Körpers. Und da geht es dann oft wirklich viel um Wahrnehmungsübungen, um einfach dorthin zu kommen, dieses sexuelle Erleben auch wirklich steuern zu können. Also, dass man wegkommt von diesem, ich bin dem ausgeliefert, ich kann da überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen, hin zu dem, ich kann diesen Bereich zwischen sexueller Erregung bis zum Orgasmus, das fällt da dazwischen, auf das kann ich Einfluss nehmen. Das eine sind Reflexe, körperliche Reflexe, die kann ich eigentlich nicht beeinflussen. Aber alles, was dazwischen liegt, kann ich beeinflussen durch Wahrnehmungs- und Körperübungen zum Beispiel.
Super spannend. Aber auch da ist ja wieder die Frage, finden die dann die Worte, um das zu benennen, worum es eigentlich geht oder so, ne? Also es ist ja auch eine wahnsinnige Übersetzungsleistung, dann erstmal zu gucken, mit mir ist irgendwie was und ich suche Hilfe und ich brauche jetzt irgendwie jemanden und dann gehe ich zu jemandem hin und erzähle darüber und gucke, was passiert eigentlich. Das ist ja auch wieder so ein Tabu oder ja, wenn ich es schon nicht schaffe, mit meinem Partner darüber zu sprechen, dann ist mit einer fremden Person ja auch vielleicht gar nicht so leicht. Diese Debatte um Grenzen oder um Konsens, die wird ja auch immer wieder gern geführt, ne? Dass wir vorher fragen müssen, selbstverständlich müssen wir fragen, ne? Ob wir jemand anderen berühren dürfen oder. Aber wie weit geht es in Partnerschaften? Also das würde mich auch interessieren, deine Meinung dazu. Weil ja gerade in Partnerschaften, die länger sind und wo man sich am Anfang ganz sicher nicht gefragt hat, sondern sich berührt hat und geguckt hat, was passiert, die Körper reden ja miteinander. Und dass dann auf einmal die Idee aufkommt, ich müsste jetzt fragen, hast du eigentlich Lust auf mich? Dieses Spannungsfeld, hast du da Erfahrung mit oder hast du Fälle damit?
Also tatsächlich habe ich keine Fälle damit. Okay. Also ich kann mich schon an einen Fall erinnern, wo eine Frau, also da ging es, glaube ich, nur um eine Therapie und da ging es einfach darum, dass die Frau dann für sich festgestellt hat, dass der Partner dann übergriffig war irgendwie, aber nicht aus einer Boshaftigkeit oder so heraus, so nenne ich das jetzt, sondern eben aus diesen eingefahrenen Szenarien, die sich im Laufe der Beziehung so verfestigt hat. Und sie hat dann für sich selbst irgendwann gemerkt, eigentlich passt das für mich gar nicht. Also da wird meine Grenze verletzt, so an das kann ich mich erinnern. Ich finde Konsens ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir dieses Reden darüber und das Nachfragen auch mehr erotisieren sollten. Also das, da ist ja immer die Idee, das zerstört die ganze Romantik und alles, was da an Erotik in der Luft liegt, wird damit irgendwie... Also ich glaube, das kann man auch wirklich sehr erotisch verpacken, das Ganze. Und das ist das eine. Und das andere ist aber wieder das, dass um Konsens wirklich auch umsetzen zu können, brauche ich erst wieder dieses Ja, also um dieses Nein zu einer anderen Person zu schaffen, brauche ich das Ja zu mir selbst.
Zu mir selbst.
Wieder diese Verbindung zu mir selbst. Wieder zu wissen, was ist mein Bedürfnis? Wo sind meine Grenzen? Und das ist ein Thema, das ist gar nicht so einfach. Wir können jetzt sagen, ja, mein Bedürfnis ist, ich brauche Nähe und Geborgenheit und ich will da festgehalten werden und ich will so oder so berührt werden. Und das kann aber so unterschiedlich sein. Das kann an einem Tag so sein und am nächsten Tag ganz anders. Und meine Grenzen können sich verschieben. Und je nachdem, wie es mir gerade geht, wie die Stimmung gerade so ist, in der Beziehung, außerhalb der Beziehung, ob da irgendwie gerade belastende Themen sind und dann, das muss ich üben irgendwie, da immer wieder hinzukommen, das zu spüren und zu merken und dann das auch sagen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich so eine große Herausforderung, dieses Ja zu mir, immer wieder diese Verbindung zu mir. Wir haben das so verinnerlicht teilweise. Gerade Frauen habe ich das Gefühl, noch mehr als Männer, wir müssen so diese Pleaser sein, immer so, ja, ich bin freundlich, ja, ich bin nett, ja, ich lächle. Auch zu Dingen, die für mich gar nicht passen. Es fällt uns, glaube ich, sehr, sehr schwer, immer wieder auch zum Partner dann zu sagen oder zur Partnerin, du, ich merke gerade, für mich geht das gerade nicht, ich kann gerade nicht. Und das ist nicht eine Abfuhr oder weil ich dich gerade nicht mehr liebe oder so, sondern ich merke gerade, ich kann nicht. Und das braucht viel Übung, sich das selbst zu erlauben.
Und dann, Klarheit, ja.
diese Klarheit zu haben für sich selbst. Also es gibt Menschen, die haben die immer und die haben das echt auch von klein auf so gelernt und dass sie das immer sagen dürfen und dass sie immer sagen dürfen, nein, ich mag das jetzt nicht und das ist okay und das wurde anerkannt, ja, und nicht irgendwie, also jetzt benimm dich mal und das, da kannst du doch nicht sagen zum Erwachsenen oder zum Lehrer, zur Lehrerin oder so. Also diese vielen Ohnmachtserfahrungen im Laufe des Lebens, die uns daran gehindert haben, unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu bewahren und zu schützen. Und dann in so einem intimen, verletzlichen Moment, wie es bei Sexualität sein kann, das zu schaffen, wenn ich dann auch keine Sprache dafür habe. Also ich finde, das ist so komplex. Und wenn wir das nur runterbrechen auf Konsens und wir fragen uns jetzt einfach immer, ob das okay ist, wenn ich das und das mache. Es ist ein wichtiger erster Schritt und ich finde auch die Auseinandersetzung über diese Konsensthemen sind ganz wichtig. Aber es braucht dann vorher alles das, was wir eigentlich besprochen haben schon, ne?
Ja, und ich glaube auch, so ein bisschen hat es wieder mit Wahrnehmung auch zu tun, ne? Also ich kann ja jemanden an der Schulter berühren und schon merken, oh, das ist jetzt hier, verkrampft sich gerade alles, dann mache ich ja nicht weiter. Also, ne, es gehört ja auch da zusammen wieder der Körper und die Wahrnehmung und auch die Kommunikation. Also Körper kommunizieren ja tatsächlich doch auch ohne Sprache. Aber du hast schon recht, ne? Also dieses intuitive, ich weiß jetzt, was du brauchst, das funktioniert nicht so gut. Also vielleicht eine Mischung aus beidem. Wo du jetzt eben sagtest, Frauen. Ich habe immer den Eindruck, dass bei Frauen auch gerade dieses Thema, wenn ich genau weiß, was ich will, wenn ich das kommuniziere, was ich will, wenn ich meinem Partner sage, pass auf, wenn du das genau so machst, dann ist es richtig gut. Und das hätte ich gerne von dir. Und kannst du auch mal das machen? Dass man häufig in so einer Schublade landet, wo man nicht rein möchte. Sowas, ne, wie Schlampe oder ne, also da ist schon auch immer noch dieses Verständnis von sie ist der nehmende passive Part und er bestimmt, was da so abläuft. Das heißt, ich glaube, da wird Kommunikation auch noch mal begrenzt vielleicht oder behindert durch diese Idee, ich werde dadurch irgendwie abgestempelt, wenn ich das mache. Ist es aus deiner Erfahrung so, dass Frauen mehr Beratung suchen, auch was Kommunikation und Sexualität angeht? Oder hast du den Eindruck, nee, eigentlich die Männer machen das auch, nur man sieht es vielleicht nicht so oder es wird nicht drüber geredet?
Also ich erkenne da schon ein bisschen einen Wandel, dass auch Männer mehr Bereitschaft zeigen. Ich glaube, dass wir Frauen einfach schneller lernen, dass wir auf unsere Gesundheit achten, auf unser Wohlbefinden achten, so dass Männer das schneller mal so wegdrücken, weil wir einfach ab dem Jugendalter irgendwann gehen wir zum Gynäkologen, Gynäkologin und so weiter. Wir machen da irgendwie mehr. Ich finde das total schade, dass Männer da so ein bisschen noch hinten anstehen, ne? Also so, dass die zum Urologen gehen oder sich so regelmäßig durchchecken lassen. Das ist so was eher Individuelles und das gibt's auch bei Männern, dass die da echt drauf Wert legen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Frauen eher diese Bereitschaft haben, sich Unterstützung zu holen und auch eher über ihre Themen sprechen und dass bei Männern der Leidensdruck einfach dann schon sehr hoch sein muss, damit sie sich Hilfe holen. Ich würde mir da auch viel mehr wünschen im medizinischen Bereich und im Gesundheitsbereich. Ich habe ja einige Jahre in einer medizinischen Reha gearbeitet und ich habe da auch gemerkt, dass das Thema Sexualität eigentlich ein ganz wichtiges wäre. Die waren alle chronisch krank und mussten dann auch entsprechend Medikamente nehmen, die Auswirkungen hatten auf die Sexualität. Und das Bedürfnis wäre total da gewesen, aber sie brauchen immer es braucht oft mehrmals diese Anregung. Hey, da gibt's das Thema Sexualität und das betrifft viele Menschen, die chronisch krank sind. Und wenn du da Redebedarf hast, dann kannst du da kommen. Und das war halt, ich war da als klinische Sozialarbeiterin angestellt und hatte eben diesen Background. Und deswegen habe ich das immer angesprochen. Aber es bräuchte halt das gesamte medizinische Personal, das da immer Wert drauf legt. Und dann ist wieder die Frage, wissen die dann überhaupt Bescheid? Also auch Sexualität ist auch im medizinischen Bereich ja auch ein Tabuthema. Und nur wenn ein Arzt weiß nicht automatisch oder eine Ärztin über Sexualität Bescheid. Ja, also das wird ja auch nicht gelernt, wenn man da nicht einen Schwerpunkt setzt. Und ich glaube, da braucht es mehr Angebote, mehr Unterstützung, mehr eben wieder drüber reden, dass alle Geschlechter, völlig egal, ob Männer, Frauen oder non-binär, da entsprechende Unterstützung und Hilfe bekommen. Und natürlich ist sexuelle Therapie oder Beratung nicht sowas, wie wenn du erzählst, du, ich gehe zur Massage oder so. Ne? Das ist das Nächste. Ne? Wer erzählt denn das, dass er da zur Sexualberatung geht? Das besprichst du vielleicht mit deiner besten Freundin oder so oder mit deiner Schwester oder so. Aber du wirst es nicht am Stammtisch irgendwie, wenn wir jetzt sehr klischee-mäßig weitermachen, wirst du das nicht so am Stammtisch erzählen. Ne? Ich war jetzt gerade bei der Sexualberatung, weil ich habe da in letzter Zeit Erektionsstörungen gemerkt, stresst mich ein bisschen. Wäre toll, wenn das so wäre, aber das, ja, es gibt schon so eine Männergruppe, die das tatsächlich untereinander bespricht, aber trotzdem auch viele Männerfreundschaften, wo das gar nicht zur Sprache kommt.
Ja, glaube ich auch total, weil da ja auch dieses Thema Leistung noch mit reinspielt. Mhm. Ne? Also dieses Thema, gerade da ja sind wir bei glaube ich, eher bei den Männern, die ja halt das Gefühl haben, sie müssen performen oder sie müssen das jetzt bringen oder wie auch immer. Und auch da ist ja, glaube ich, viel, dass man eigentlich mit guter Kommunikation auch abfedern könnte, weil es muss ja gar nicht immer so aussehen wie im Porno oder sich so anfühlen wie, ich möchte gar nicht wissen, wie es sich anfühlt im Porno eigentlich. Aber auch da ist ja die Bandbreite riesengroß, zu sagen, es ist eigentlich erstmal alles in Ordnung, wir können drüber reden, wie das für uns jetzt passend ist. Ja, sehr spannend. Einen habe ich noch, da würde ich gerne noch deine Meinung zu wissen. Dieser Trend, oder ich nehme es als Trend wahr, Beziehungen zu öffnen, also gerade Zweier-Paarbeziehungen, wie auch immer, zu öffnen und zu sagen, Poly entspricht viel mehr unserer Natur und das ist jetzt was, das wir mal ausprobieren, gerade Leute, die vielleicht sich langweilen oder wie auch immer in ihrer Zweier-Paarbeziehung. Wie beurteilst du diese Richtung, in die Leute da gehen?
Also so wie ich anfangs gesagt habe, ich denke, das sollen immer die Menschen entscheiden, die es betrifft. Und ich glaube, man muss sehr gut in der Kommunikation sein, damit das tatsächlich gut funktioniert. Ich glaube, dass diese offenen Beziehungen sehr viel wieder Auseinandersetzung mit sich selbst brauchen, weil wenn Sexualität so ein Exklusivitätsanspruch hat, ne, und ich mir vorstelle, dass mein Partner, meine Partnerin jetzt Sex mit jemand anderen hat, dann wird das ja oft so auf das eigene Ego wieder zurückgeworfen irgendwie. Also die Idee, ich bin nicht gut genug, mein Partner, meine Partnerin braucht da irgendwie was von außen. Das glaube ich, da braucht es sehr viel Auseinandersetzung damit, sehr viel Feingefühl. Ich würde das auch ein Stück weit immer empfehlen, in einer guten Begleitung zu machen. Also wenn man schon länger zusammen ist. Also ich glaube, das ist was anderes, wenn sich zwei kennenlernen und sagen, wir sind beide dafür, eine offene Beziehung zu führen oder wenn man schon lang zusammen ist, zu öffnen. Ich glaube, das braucht verschiedene Begleitung, verschiedene Kommunikation darüber. Also ich verfolge ja oft auf Social Media so, wenn da so ein Bericht über ein Pärchen steht, das offen ihre Sexualität lebt und dann lese ich die Kommentare, die da drunter stehen und es fasziniert mich. Also da wird geschimpft und da wird, also das ist unglaublich, wie da gewettert wird gegen diese Menschen. Und ich denke mir dann, wenn wir uns die Scheidungsraten ansehen und die Gründe für diese Trennungen, dann spielt ganz oft, ich glaube in 70% Fremdgehen eine Rolle. Mhm. Und ich frage mich halt, ob das so viel besser ist, als wenn ich vielleicht rechtzeitig merke, okay, in unserer Beziehung passt etwas nicht, woran liegt das? Und ich glaube, die Beziehung zu öffnen ist kein Allheilmittel, wenn in der Beziehung selbst schon viele Dinge nicht mehr funktionieren, dann wird auch das nicht funktionieren. Ja? Aber es gibt Menschen, die sagen, ich bin eigentlich total glücklich in meiner Partnerschaft. Ich bin da zu Hause, ich fühle mich da wohl, aber wir sind lang zusammen und ich merke in meiner Sexualität, ich brauche da vielleicht einfach auch mal was anderes. Ja? Ich brauche wieder mal so einen ersten Kuss mit einer Person, die ich noch nie geküsst habe. Eine erste Berührung, die sich anders anfühlt als das, was ich seit 15 Jahren gewohnt bin. Ja? Und wenn sich beide darüber einig sind, dass das eine gute Idee sein könnte und auch alle Risiken abklären, weil das birgt Risiken, man weiß nicht, was am Ende dann dabei rauskommt, dann denke ich, sollen die beiden das so für sich entscheiden und so machen und gestalten, wie sie denken, dass das okay ist. Und ich bewerte das nicht. Ich finde das spannend. Ich finde das auch spannend zu beobachten. Ich habe da mal auch das so geschichtlich mir angeschaut, wie diese Monogamie eigentlich entstanden ist. Ne? Und ich glaube, dass es für manche Menschen extrem gut passt, monogam zu leben. Die fühlen sich da sicher, die fühlen sich da geborgen. und die wachsen auch daran. Es gibt auch viele Beziehungen, wenn man sich das so anhört, die ewig zusammen sind, 20, 30 Jahre, und wo auch dann die erzählen, es gab da mal so eine Zeit, da ist jemand fremdgegangen und dann haben sie sich wieder intensiver damit beschäftigt, so, ne? Also wo das auch so ein wichtiger Hinweisgeber ist, hey, wir müssen da hinschauen, wir müssen uns mit unserer Beziehung beschäftigen, und die schaffen das dann irgendwie und leben dann monogam oder offen weiter oder was auch immer. Auch da, also ich glaube, Kommunikation ist alles und wieder diese eigene Integrität. Wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse und wo sind meine Grenzen? Und dann auch sagen zu können, du, nein, also eine offene Beziehung ist für mich nicht denkbar. Mhm. Ja, oder auch sagen zu können, eine monogame Beziehung ist für mich nicht denkbar. Also, ja. Aber, und auch über, ich glaube, man muss nicht immer so, die Beziehungen werden oft so, na, wenn dann das passiert ist, dann ist es auch vorbei. Also, das ist auch so, schwarz-weiß, ne? Also, es ist wenig Spielraum dazwischen. Wenn man betrogen wurde, ich nenne es jetzt so, also es ist jemand fremdgegangen, dann sagen alle, die das mitkriegen, du musst es sofort trennen und verlassen und alles. Mhm. Mal wirklich wieder darüber zu reden und zu schauen, hey, wo stehen wir gerade? Warum ist das passiert? Ich glaube, dass das schon immer von beiden so ein Anteil ist, ne?
Ja. Und danke, dass du das so klar sagst, weil ich wollte es nämlich genau auch so sehen, in diesem Kontext Verbindung eben. Weil Sexualität oder Exklusivität oder, ne, die Regeln, die man aufgestellt hat, sind ja auch nur ein Teil der Verbindung, die man da eingegangen ist. Und dann auch da, wieder dahin zu kommen, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, was ist jetzt eigentlich gerade das, wohin es laufen soll. Und ja, Klarheit und Kommunikation und vielleicht auch dann so etwas wie Liebe, nehmen wir sie als Basis für Verbindung, vielleicht in vielen Paarbeziehungen. Vielleicht ist die da ja noch da.
Und auch noch ganz kurz, Anna, das würde ich noch ergänzen. Also so wie wir Sex oft als natürlichste Sache ansehen, so gehen auch viele Menschen eine Beziehung ein. Vielleicht jetzt mit diesen Dating-Apps nicht, weil man da das angibt. Ja. Aber wenn zwei Menschen eine Beziehung eingehen, dann wird ganz selten drüber gesprochen, sind wir eigentlich treu? Und was bedeutet diese Treue? Geht es da um alles oder geht es da um körperliche Treue? Was ist mit meinen Gedanken? Das wird eigentlich nicht ausgehandelt. Wir setzen das voraus als Grundlage. Für mich persönlich, also ich teile ja selten persönliche Dinge, aber für mich persönlich bedeutet Offenheit, in einer Beziehung offen zu bleiben, damit, dass sich Dinge verändern können und dass, wenn man merkt, in mir verändert sich etwas, in mir wächst ein neues Bedürfnis, das ansprechen zu können. Und das hat nicht immer nur was mit Sexualität zu tun, sondern das kann damit zu tun haben, ich möchte mehr Freiraum, ich möchte mehr Verbindung, ich möchte mal jemanden anderen daten oder was auch immer. Also das kann so viele verschiedene Formen haben und das ist zum Beispiel für mich Offenheit. Ja? Also miteinander offen zu bleiben dafür, dass wir uns in einer Beziehung, wenn wir gerade länger zusammen sind, auch verändern können und dass wir uns auch dann entscheiden müssen, gehen wir diese Entwicklungsschritte gemeinsam, die jeder Einzelne für sich macht und zum Teil gemeinsam, können wir da gemeinsam mitwachsen oder sagt irgendwann jemand, das geht sich für mich nicht mehr aus, ne? Und dann auch den Mut zu haben, okay, also bevor eine Beziehung irgendwie einschränkend wird, eine Belastung, vielleicht ist der bessere Weg, uns zu trennen. Also das bedeutet für mich Offenheit, in diesem Austausch zu bleiben. Wo stehen wir gerade? Was sind unsere Bedürfnisse? Wo müssen wir uns vielleicht was Neues irgendwie ausdenken und dazu holen?
Und spannend in der Verbindung dann zu sich selber und dann eben auch die Verbindung zum anderen, die sie dadurch quasi ja eigentlich erst ermöglicht wird. Ja. Ganz kurz zum Abschluss. Wenn ich jetzt merke, dass ich so gar nicht verbunden bin mit mir selber, mit meinem Körper, vielleicht mit meiner Sexualität, vielleicht auch in der Partnerschaft, was auch immer. Also wenn ich merke, oh Mist, ich merke, das stimmt hier für mich so nicht. Ich brauche irgendwie was. Was mache ich am besten? Was kann ich tun?
Ja, also ich würde mir dann tatsächlich Unterstützung holen von einer Sexualtherapeutin. Da gibt es verschiedene Richtungen. Sexokorporell ist eine Richtung, die ich eben sehr schätze aufgrund dieses körperlichen Zugangs. Und man spricht auch, also das muss ich auch noch ergänzen, man spricht natürlich auch und schaut sich an, okay, wie ist das sexuelle System entstanden? Was hat die Person da geprägt? Welche Erfahrungen spielen eine Rolle? Aber über diese Wahrnehmung und über unseren Körper können wir einfach Dinge erlebbar machen, die wir rein über das Sprechen nicht schaffen. Und da sehe ich eben eine große große Bereicherung. Von dem her bin ich einfach, bin und bleibe ich Sexokorporellerin. Und auch, also ich mache nicht mehr aktiv Shiatsu, aber das merke ich dann schon immer, dieser Körper, wir unterschätzen dieses wichtige Instrument, denn wenn wir, Achtsamkeit wird so überall propagiert und unser Körper ist einfach das beste Tool, um ins Hier und Jetzt zu kommen, denn er ist immer im Hier und Jetzt. Unsere Gedanken und so Gefühlsvorstellungen und Ideen und Erfahrungen, die schweben so in der Vergangenheit und dann in der Zukunft, was ist dann und so. Aber unser Körper ist immer im Hier und Jetzt und den können wir dann als Tool dafür nutzen, wirklich ins Hier und Jetzt, in das Spüren, was ist jetzt da, was würde ich jetzt gern spüren oder was kann ich an Kleinigkeiten wahrnehmen und das wirklich Step by Step mit kleinen Schritten dahin zu kommen. Das kann natürlich mit einer guten Begleitung, wo man sich wohl und sicher fühlt, wunderbar gelingen. Und ich stelle da schon immer sehr schnelle Erfolge auch fest. Also und da reichen oft wirklich kleine Übungen aus. Und wenn man da dran bleibt, dann passiert da was. Dann kommt man, da ist was da, da ist eine Wahrnehmung da. Viele sagen, ich spüre nichts. Ne? Aber wenn man sagt, okay, spürst du eine Temperatur oder so? Oder kommt eine Farbe in deinem Kopf hoch? Also es ist immer irgendeine Wahrnehmung da. Und manchmal muss man eben da ganz klein anfangen und dann kann sich das erweitern und in das Spüren kommen. Und über dieses Spüren mit meinem Körper komme ich dann auch zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Gefühlen, zu meinen Grenzen. Also das, glaube ich, ist schon eine sehr wertvolle und bereichende Möglichkeit, um da hinzukommen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, Sex ist für mich kein Thema, ich mag das nicht. Ne? Also
völlig in Ordnung.
Mir gibt das gar nichts. Und ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Und dann zu sagen, nee, du musst aber jetzt. Nee, niemand muss. Ne? Aber wenn ich merke, das ist mir ein Anliegen, das ist mir ein Bedürfnis, dann fände ich es total schade, wenn man das so brach liegen lässt. Und wenn man sich nicht auf die Suche macht nach dem, was möglich sein könnte. Also Ann-Marleen Henning, die hast du ja heute schon erwähnt und mit der habe ich da auch einen Austausch gehabt, die hat so ein Karottenbild, ne? Also so der Esel, der einer Karotte folgt und wie muss diese Karotte aussehen, damit ich Lust auf Sex habe? Und das finde ich eine spannende Frage, ne? Also welcher Sex ist es wert, dass ich den habe? Und wenn ich mein Leben lang Sex gehabt habe, der sich für mich nicht gut anfühlt, na klar, sagt eine Person, nee, oder wenn ich das noch nie erlebt habe, wie Schokolade, wenn wir noch nie Schokolade gegessen haben, dann habe ich keine Lust drauf, ne? Weil ich weiß ja nicht, wie er schmeckt. Und ich glaube, das sind so Fragen, man muss das nicht, aber man kann und kann dadurch einfach auch sein Leben bereichern. Und ich finde, wir brauchen einfach Möglichkeiten, um Lust zu erleben. Und das muss nicht immer sexuelle Lust sein. Je mehr Lustzugänge wir haben, umso mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben wir. Aber wir brauchen diese Lust, um uns lebendig zu fühlen. Und das, finde ich, ist so was Wichtiges. Ja, also Lebendigkeit, das ist existenziell. Also wenn ich das nicht spüre, und das kann ich aber, das brauche ich nicht durch Sex. Ich kann auch auf den Berg gehen und da oben stehen und runterschauen und ich fühle mich so lebendig wie sonst nie, ja. Oder ich male ein Bild oder ich höre Musik und tanze dazu. All das sind Lustmomente, ja, die uns spüren lassen, ich lebe, ja, und das finde ich ist sowas Wichtiges. Und eine Möglichkeit ist eben Sexualität. Und genau, das ist so meine Botschaft. Fühlt euch lustvoll.
Mega. Ja, was soll ich da drauf noch sagen? Achtsam spüren, erleben, Kraft, Energie, Lust finden, Lust erleben und gucken, was passiert und eventuell dann kommunizieren drüber. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Anna, das war mal eine Zusammenfassung.
So, haben wir uns die Stunde, können wir uns sparen, oder? Also,
sehr cool.
Nein, das war wirklich sehr, sehr schön und sehr bereichernd und sehr verbindend, finde ich auch. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich sage
danke
noch
dir,
kurz
Anna.
Meine 3,5 Sätze hier. Dies ist der Verbindungsschaffen-Podcast und ich gucke immer danach, womit können wir uns verbinden. Und wenn du jetzt denkst, okay, krass, das ist ja alles und mein Thema passt auch total gut in diesen Podcast, dann bitte melde dich bei mir. Du darfst hier gerne auch deine Geschichte erzählen. Du kannst einfach schreiben an verbindung@annakoschinski.de und dann schauen wir, was daraus wird und ob wir hier ins Gespräch kommen. Und wenn du mir Feedback geben willst, darfst du das auch gerne machen. Entweder per E-Mail oder auch per Kommentar. Auf Spotify geht das seit ein paar Monaten ganz gut. Wenn dir das hier gefallen hat, was du gehört hast, lass gern ein paar Sterne da. Das ist wichtig, damit auch andere Leute erfahren, dass es diesen Podcast gibt und damit einfach noch ein paar Menschen sich auch verbinden können. Alle Informationen zu Katja findest du natürlich in den Shownotes und alles, was wir hier erwähnt haben, auch. Ich gehe das nochmal durch und verlinke dir alles, falls du da noch Interesse hast, was nachzulesen oder nachzuhören. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Und vielen, vielen Dank nochmal, liebe Katja, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Art von Verbindung. Vielen Dank.
Danke, Anna, für die Einladung.